Ich war schon ein paar Mal mit meinem Freund Connor campen gewesen. Aber dies war das erste Mal, dass wir einen wirklich abgelegenen Ort auswählten. Wir fuhren 3 Stunden nach Norden und nahmen dann eine Schotterstraße, die für Holzfällerei genutzt wurde. Weitere 40 Minuten, bevor wir überhaupt in die Nähe des Ausgangspunkts des Pfades kamen. Von dort aus wanderten wir ungefähr 2 Stunden und schlugen unser Lager auf einer flachen Lichtung direkt neben einem Bach auf. Es standen keine anderen Autos am Ausgangspunkt, als wir ankamen, und wir sahen den ganzen Vormittag über niemanden. Es gab überhaupt kein Handysignal, aber das war zu erwarten. Die erste Nacht verlief ohne Probleme. Wir stellten unsere Zelte auf, filterten Wasser aus dem Bach, kochten ein paar Instant-Nudeln und hängten unser Essen in einem wasserdichten Sack an einen Baum. Alles wie immer. Die Luft kühlte sich schnell ab, nachdem die Sonne untergegangen war, aber wir blieben trotzdem wach. Wir redeten noch eine Weile am Feuer und schliefen dann gegen 11 Uhr ein. Am nächsten Morgen frühstückten wir schnell und machten uns auf eine kurze Wanderung über einen der Bergrücken. Wir nahmen einen kleinen Pfad, den Connor auf einer alten Karte gefunden hatte. Er führte uns zu einem Felsvorsprung mit guter Sicht auf das Tal. Wir waren nur etwa 2 Stunden unterwegs, und als wir zurückkamen, stand in etwa 30 Metern Entfernung von unserem Zelt ein weiteres. Ich erinnere mich, dass ich Connor ansah und ihn fragte, ob er es gesehen hatte, als wir losgingen. Er sagte sofort nein. Er klang unsicher, aber ich wusste, dass es vorher definitiv nicht dort gewesen war. Es war keine Ausrüstung drumherum. Es sah einfach so aus, als wäre jemand während unserer Abwesenheit gekommen, hätte das Zelt aufgebaut und wäre dann verschwunden. Wir wollten nicht näher herangehen, um es zu überprüfen, weil wir annahmen, dass jemand wandern gegangen war und bald zurückkommen würde. Auch warteten wir einfach. 1 Stunde verging, dann noch eine, aber niemand kehrte zurück. Es begann sich seltsam anzufühlen und mir gefiel der Gedanke nicht, dass jemand so nah war, ohne dass wir ihn sahen. Es war einfach zu beunruhigend. Am frühen Nachmittag beschlossen wir weiterzuziehen. Wir hatten nicht geplant, tiefer hineinzuwandern, aber keiner von uns fühlte sich wohl dabei, dort zu bleiben. Auch packten wir alles ein und folgten dem Pfad weiter entlang des Bergrückens. Es war nicht so, dass wir wirklich Angst hatten, und wir wollten die Reise auch nicht abbrechen. Aber wir waren beide unruhig genug, um ein wenig mehr Abstand haben zu wollen. Wir wanderten noch etwa 3 Stunden weiter und hielten an, als wir einen weiteren guten Platz fanden. Dieser war nicht soeben, aber er war vom Pfad aus nicht sichtbar und bot gute Privatsphäre. Außerdem konnten wir den Bach immer noch in der Ferne hören. Wir bauten unser Lager erneut auf und bereiteten das Abendessen rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit zu. An diesem Abend saßen wir um ein kleines Feuer und unterhielten uns, aber keiner erwähnte das andere Zelt. Wir blieben dort noch 2 Nächte, ohne dass viel passierte. Tagsüber hielten wir uns in der Nähe des Lagers auf. Wir folgten ein paar Wildpfaden für kurze Wanderungen, aber wir gingen nicht so weit weg wie an jenem ersten Morgen. Die Bäume waren dort dichter und das Gelände etwas rau, so dass man sich leicht hätte verlaufen können. Am 3. Morgen packten wir zusammen und machten uns früh auf den Rückweg. Wir wollten es bis zum Auto an einem Tag schaffen. Wir gingen denselben Weg über den Bergrücken zurück und kamen gut voran. Als wir uns dem Ort näherten, an dem wir ursprünglich gezeltet hatten, dachten wir nicht einmal an das Zelt. Doch als wir die Stelle erreichten und um die Kurve bogen, sah ich es dort stehen, aber es sah nicht gut aus. Einer der Stangen war eingeknickt, das Außenzelt war halb zerrissen. Die vordere Tür stand komplett offen und die Seite, die zum Wald zeigte, hatte Risse, als wäre sie zerkratzt worden. Ich blieb stehen und Connor ebenso. Wir starrten es eine Weile an. Wir sprachen nicht viel während des Rückwegs, weil wir beide wohl dasselbe dachten. Es schien nicht, als hätte ein Mensch das mit dem Zelt gemacht. Es wirkte wie ein Tier. Aber das Seltsame war, wie es überhaupt so nah bei uns aufgestellt worden war und dass niemand je dorthin zurückgekehrt war. Als wir den Ausgangspunkt erreichten, war unser Auto immer noch das einzige dort. Wir überprüften den Parkplatz, um sicherzugehen, aber er war leer. Wir wussten, dass jemand dieses Zelt gebracht hatte, aber wir wussten nicht, wie es dorthin gekommen war. Es gab keine anderen Pfade, die unseren Lagerplatz kreuzten, und die Holzfällerstraße war der einzige Zugang, den wir kannten. Wir fuhren zurück zur Hauptstraße und hielten an einer Rangerstation. Wir erzählten dem Mann am Schalter, was wir gesehen hatten. Er fragte, wo es gewesen sei, wie weit drin, wie es ausgesehen habe und ob wir jemanden gesehen hätten. Wir verneinten alles und gingen dann. 2 Wochen später fragte ich per E-Mail nach. Jemand antwortete und sagte, ein Ranger sei hochgegangen und habe das Zelt gefunden. Es war zerstört und leer, genau wie wir gesagt hatten, und es gab keine Hinweise darauf, wem es gehört hatte. Es war keine vermisste Person gemeldet worden, die zu dem passte, was wir gesehen hatten. Sie packten die Überreste des Zeltes ein, machten ein paar Fotos, und das war alles. Es war nichts Dramatisches, nur etwas Merkwürdiges, das passiert war. Wir wurden nicht bedroht, aber ich frage mich immer noch, was mit dieser Person geschehen ist und ob sie lebend herausgekommen ist. Ich war 16 Jahre alt, als ich Ende der 80er Jahre zu meinen Großeltern zog. Meine Mutter war gegangen, als ich 10 war, und mein Vater war nicht präsent. Also war diese Lösung keine Überraschung. Sie lebten auf einem Bauernhof, etwa 2 Stunden von der nächsten Stadt entfernt, und er lag am Ende eines Schotterweges, der nicht einmal einen Namen hatte. Das Haus war alt, aber gut genug gepflegt. Mein Großvater arbeitete jeden Tag auf dem Feld, und meine Großmutter kümmerte sich um alles andere. Die einzige wirkliche Regel, die sie mir gaben, war, dass ich mich von einem Schuppen in der Nähe des Maisfeldes fernhalten sollte. Es war eine verrostete Metallkonstruktion mit einem Schloss an der Tür und ohne Fenster. Mein Großvater sagte nur, es sei nicht sicher und dass es in der Vergangenheit Probleme mit Leuten gegeben habe, die auf dem Grundstück herumgeschnüffelt hätten. Ich fragte nicht viel weiter nach, aber er hatte jedes Mal einen ernsten, fast einschüchternden Ton, wenn er über diesen Ort sprach. Dieser Sommer war heiß und trocken und wir verbrachten Wochen ohne richtigen Regen. Dem Mais schien es nichts auszumachen. Er wuchs weiter hoch, aber das Gras um das Haus herum wurde brüchig und gelb. Mein Großvater begann sich ein wenig merkwürdig zu verhalten, je länger die Hitze anhielt. Er ging zu seltsamen Zeiten hinaus, streifte in der Nähe der Baumgrenze umher oder saß einfach nach Einbruch der Dunkelheit auf der hinteren Veranda, ohne ein Wort zu sagen. Manchmal wachte ich auf und sah um 3 Uhr morgens das Licht im Wohnzimmer brennen. Wenn ich ihn fragte, sagte er etwas wie »Nur Wache halten«. Außerdem ließ er sein altes Gewehr neben der Haustür stehen. Eines Nachts bemerkte ich, dass er bis Mitternacht nicht ins Haus zurückgekehrt war. Ich beobachtete eine Weile, aber der Hof war leer und still. Ich dachte, vielleicht war er auf den Feldern oder in die Stadt gefahren, um etwas zu erledigen. Am nächsten Morgen war er immer noch nicht zurück, doch meine Großmutter wirkte nicht besorgt. Später am Vormittag ging ich hinaus, um die Hühner zu füttern und bemerkte, dass die Tür des Schuppens offen stand. Nicht nur unverschlossen, sondern weit offen. Das Schloss hing lose am Riegel. Ich blieb einen Moment stehen und dachte, vielleicht war er endlich hineingegangen, um etwas zu holen, und hatte vergessen, die Tür zu schließen. Langsam ging ich dorthin. Ich wusste, dass ich es nicht tun sollte, aber es schien falsch, es einfach zu ignorieren. Drinnen war es dunkel und es roch nach Benzin und altem Holz. Eine Werkbank zog sich an einer Seite entlang und in der Mitte des Raumes stand ein Tisch. Zuerst bemerkte ich es nicht, aber beim zweiten Hinsehen sah ich, dass auf dem Tisch ein Mann lag. Er war an Händen und Füßen gefesselt, bewusstlos. Sein Gesicht war blutunterlaufen und geschwollen und er schien etwa 30 Jahre alt zu sein. Er trug schmutzige Kleidung und hatte immer noch seine Stiefel an. Langsam wich ich zurück und schloss die Tür. Das Schloss berührte ich nicht. Ich ging zurück ins Haus, als wäre nichts geschehen. Meine Großmutter war noch in der Küche und bereitete das Abendessen vor. Sie fragte nicht, wo ich gewesen war, also ging ich in mein Zimmer und schloss die Tür. Lange saß ich am Bettrand und meine Hände zitterten ein wenig. Ich versuchte, eine logische Erklärung zu finden, etwas, das nicht bedeutete, dass mein Großvater irgendeine Art von Psychopath war. Gegen Mittag hörte ich die Haustür aufgehen. Dann kam mein Großvater herein, als ob nichts wäre. Seine Stiefel waren schmutzig und er sah müde aus. Aber das war nicht wirklich ungewöhnlich. Er sah mich im Flur und sagte, er wolle sich waschen. Ich dachte daran, etwas zu sagen, aber ich hatte nicht den Mut. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Immer wieder stellte ich mir den Mann im Schuppen vor. Er könnte tot gewesen sein, aber ich wollte es nicht überprüfen. Ich wollte es nicht wissen. Am nächsten Morgen ging ich früh hinaus und der Schuppen war wieder geschlossen, das Schloss an seinem Platz. Ich ging daran vorbei, ohne anzuhalten, und lief zur Scheune. Mein Großvater war draußen und arbeitete an einem Traktor. Er winkte mir und ich winkte zurück. Und dabei bemerkte ich, dass er eine Schnittwunde an der Hand hatte, mit getrocknetem Blut an den Knöcheln. Ein paar Tage später erzählte das Radio eine Geschichte über jemanden, der beim Versuch erwischt wurde, in Häuser in der Nähe der Kreisgrenze einzubrechen. Einige Orte seien im letzten Monat betroffen gewesen. Der Sheriff warnte die Leute, aufmerksam zu sein. Mein Großvater sagte nichts, aber ich bemerkte, dass er die Lautstärke herunterdrehte, bevor die Nachricht zu Ende war. In dieser Woche verhielt er sich wieder normal. Die nächtlichen Ausflüge hörten auf und er saß nicht mehr auf der Veranda. Viel sprach er ohnehin nie und daran änderte sich nichts. Ich konnte ihn kaum ansehen, ohne an den Mann im Schuppen zu denken. Ich wollte glauben, dass er ein Einbrecher gewesen war, aber selbst wenn es so war, konnte ich das Bild, wie er gefesselt dort lag, nicht loswerden. Ich wartete noch 2 Wochen, bevor ich beschloss, von dort wegzugehen. Ich war fast 18 und hatte etwas Geld gespart, nachdem ich im Jahr zuvor Gelegenheitsjobs gemacht hatte. Ich dachte, es würde reichen, um zu überleben, bis ich irgendwo anders Arbeit fand. Eines Nachts packte ich leise nur Kleidung und das Nötigste. Dann ging ich früh am nächsten Morgen los, bevor einer von beiden wach war. Ich hinterließ keinen Zettel, obwohl ich rückblickend wünschte, ich hätte es getan. Mit meiner Tasche ging ich zur Hintertür hinaus, durchquerte den Rand des Maisfeldes und folgte dem Feldweg, bis ich die Straße erreichte. Dann hielt ich bei einem Lastwagenfahrer an, der nach Westen fuhr. Er stellte nicht viele Fragen, was mir ganz recht war. Ich erzählte niemandem, was ich gesehen hatte. Ich meldete es nicht und rief meine Großeltern nicht an, nachdem ich gegangen war. Ein paar Wochen verbrachte ich in einer nahegelegenen Kleinstadt, fand Arbeit an einer Tankstelle und ein billiges Zimmer über einem Angelgeschäft. Mit der Zeit dachte ich weniger daran. Ich beschäftigte mich mehr mit der Arbeit und zog erneut um. Aber hin und wieder, wenn ich etwas über vermisste Personen höre, kehrt alles in meine Erinnerung zurück. Ich mache normalerweise 1 oder 2 Solo-Wandertouren jeden Sommer. Und diese Geschichte passierte vor etwa 10 Jahren. Ich begann diese Wanderung mit genug Essen für 4 Tage und Wasseraufbereitungstabletten. Der Pfad war auf keiner öffentlichen Karte eingezeichnet, aber ein Freund von mir war ein paar Jahre zuvor dort gewesen und sagte mir, es sei ein guter Ort. Ich parkte am Rand eines Holzfällerwegs und folgte einem schmalen Pfad, der über die Baumgrenze hinausführte. Ich hatte vor, eine Rundtour zu machen und einem Bach zurück zum Ausgangspunkt zu folgen. Es war nicht gefährlich wegen des Regens, aber es war abgelegen. Und ich hatte seit 2 Tagen niemanden gesehen. Am 3. Tag begann ich, meine Vorräte im Auge zu behalten. Ich hatte noch Essen, aber nicht genug, um eine weitere Nacht zu überstehen, falls etwas schief ging. Auch machte ich mich früher als geplant auf den Weg nach Süden und kämpfte mich durch dichteres Gestrüpp, als mir normalerweise lieb war. Da bemerkte ich etwas Seltsames. Es gab eine flache Fläche, die nicht natürlich, sondern von Menschenhand freigeräumt worden war. Als ich mich näherte, sah ich die Überreste eines Lagers. Ein altes Zelt stand noch, aber es war von der Sonne ausgeblichen. Ich glaube, es war einmal blau, aber die meiste Zeit sah es schon fast weiß aus. Andere Ausrüstung lag verstreut am Boden und es gab auch eine erloschene Feuerstelle. Ein Grillrost lag umgekippt und ein Stiefel war halb in einer Schlammpfütze versunken. Mehrere geöffnete Dosen waren verstreut, die meisten leer, einige nicht einmal ausgeleert. Ein leichter Klappstuhl war umgestürzt, als hätte jemand dagegen getreten oder wäre darüber gestolpert. Ich rief mehrmals, aber keine Antwort. Ich wartete und ging dann langsam über den Rest des Platzes. Nichts war weggeräumt worden und der Schlafsack lag noch im Zelt. Sogar ein Rucksack lag in der Nähe eines Baumstamms, die meisten Seitentaschen offen. Ich sah nicht hinein, weil es sich nicht richtig anfühlte. In der Nähe der Feuerstelle stand auch eine schwere Plastikkühlbox. Sie war zerkratzt und mit Erde bedeckt, aber auffällig war die dicke Kette, die 2-mal herumgeschlungen war, mit einem Vorhängeschloss. Das brachte mich zum Stehen. Normalerweise kettet man keine Kühlbox fest. Ich dachte nicht, dass sich Essen darin befand, besonders da alles andere zurückgelassen schien, aber ich fand, es lohnte sich, es zu versuchen, da meine Vorräte knapp wurden. Ich ging den Platz noch einmal ab auf der Suche nach einem Zeichen, dass jemand kürzlich zurückgekehrt war. Aber es war klar, dass der Ort verlassen war. Auch nahm ich einen flachen Stein und schlug auf die Kette. Nach mehreren Schlägen gab das Schloss schließlich nach. Ich öffnete den Deckel und trat zurück. Darin waren zwei Pistolen. Eine sah aus wie eine Standard 9mm, die andere war größer, vielleicht eine 54. Es gab Munitionsschachteln und Plastikbeutel, vermutlich um sie trocken zu halten, sowie Dutzende benutzte Patronenhülsen lose am Boden. Da hielt ich inne und sah mir das Lager genauer an. Dort war etwas passiert und ich hatte keine Ahnung, wie ernst es gewesen sein konnte. Ich berührte die Waffen nicht und wollte den Deckel nicht länger offen lassen als nötig. Ich schloss die Kühlbox und machte ein paar Schritte zurück. Ich ging den Rand des Platzes noch einmal ab und sah hinter das Zelt. Dort bemerkte ich etwas neben einem Haufen toter Äste. Zuerst dachte ich, es sei ein Stück einer Plane, aber es stellte sich als Kleidung heraus. Viel Kleidung. Hosen, ein Flanellhemd, Socken. Sogar etwas, das wie der Rücken einer Jacke aussah. Und alles war mit einer dunklen Farbe befleckt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eingetrocknetes Blut war. Mit einem Stock bewegte ich ein paar Kleidungsstücke. Keine Knochen in Sicht, keine Körperteile. Nur ein Haufen blutiger Kleidung, versteckt unter Ästen. Vielleicht hatte sich jemand verletzt und gewechselt. So oder so machte es mich nicht ruhiger. Es sah so aus, als hätte jemand versucht, es zu verstecken. Aber nicht sehr gründlich, als hätte er keine Zeit gehabt oder es ihm egal gewesen wäre, ob es gefunden wurde. Ich kehrte zu dem Rucksack zurück, den ich zuvor gesehen hatte. Ich wollte nichts anfassen, aber ich musste mehr wissen. Darin waren einige Karten, eine davon mit rotem Kugelschreiber markiert. Die meisten Markierungen befanden sich mehrere Meilen westlich von meinem Standort. Es gab auch eine Wasserflasche, eine Taschenlampe mit leeren Batterien und eine Rolle Klebeband. Keine Ausweise, kein Telefon. Ich setzte mich eine Minute auf einen Baumstamm und versuchte nachzudenken. Ich überlegte, die Koordinaten zu speichern, aber meine GPS-Uhr hatte schon wenig Batterie. Also beschloss ich, stattdessen die Orientierungspunkte zu notieren. Dann nahm ich meinen Rucksack und begann nach Süden zu laufen, fast 5 Stunden ohne Pause. Eigentlich wollte ich auf einem gewundenen Weg entlang des Baches zurückgehen, aber ich schnitt direkt durch einen schmalen Pass und folgte einem ausgetrockneten Bachbett, bis es auf einen alten Wartungspfad traf, der mich schließlich zurück auf denselben Holzfällerweg brachte, wo ich geparkt hatte. Ich begegnete unterwegs niemandem. Als ich zu meinem Auto kam, setzte ich mich hinein, die Türen geschlossen, und blieb eine Weile sitzen, bevor ich den Motor startete. Als ich das Gefühl hatte, fahren zu können, machte ich mich auf den Rückweg. Ich rief zunächst niemanden an, weil ich wieder Mobilfunkempfang haben wollte und darüber nachdenken musste, wie ich erklären sollte, was ich gefunden hatte. Ich hatte nichts von dem Ort mitgenommen. Keine Fotos, keine Jeeps-Daten, nur meine Erinnerung. Trotzdem meldete ich es schließlich. Ich gab der Ranger-Station so klare Anweisungen wie möglich und sagte ihnen, wo ich das Lager gefunden hatte. Ich ließ einige Details weg, wie die markierte Karte und wie lange ich dort geblieben war, aber ich dachte, sie würden es finden, wenn sie den Ort untersuchten. Der Mann, mit dem ich am Telefon sprach, sagte nicht viel. Er machte nur Notizen und meinte, jemand würde nachsehen. Ich hörte nie wieder etwas davon, aber ich schaute ein paar Mal in lokale Nachrichtenportale und es tauchte nie etwas auf. Manchmal frage ich mich, was passiert wäre, wenn ich früher angekommen wäre, aber ich versuche nicht zu sehr darüber nachzudenken. Seitdem halte ich mich an markierte Wege. Vor etwa 10 Jahren beschloss ich, aufs Land zu ziehen und mietete einen Ort, um anzufangen. Es war ein altes, eingeschossiges Bauernhaus, etwa 10 Minuten hinter der letzten Tankstelle. Ein Bach verlief entlang der hinteren Grundstücksgrenze und eine verfallene Scheune schien schon lange nicht mehr genutzt worden zu sein. Das Haus war günstig und ich wollte der Ruhe halber einmal woanders sein. Ich hatte mein ganzes Leben in Städten verbracht und brauchte einfach einen Ort, an dem mich niemand störte. Das Haus war teilweise möbliert. Das Bett war alt, aber stabil und die Küche hatte funktionierende Geräte, obwohl alles schwach nach Naphthalin und verbranntem Kaffee roch. Es gab eine kleine, verglaste Veranda auf der Rückseite, auf der ich morgens gern saß. Von dort konnte ich den Großteil des Gartens und einen schmalen Schotterweg sehen, der sich am hinteren Ende des Grundstücks entlang zog. Es war keine Einfahrt und verband weder mein Haus noch die Scheune. Es war nur ein einspuriger Pfad, der zwischen den Bäumen hindurchführte. Als ich das erste Mal bis zum Rand ging, sah ich ein altes Schild an einem Pfosten, auf dem privat Zutritt verboten stand. Ich nahm an, dass es vielleicht von Jägern oder jemandem genutzt wurde, der Land weiter hinten besaß, aber es tauchte nicht bei Google Maps auf. Und als ich ihm ein Stück folgte, schien er direkt in den Wald zu führen, also ging ich nicht weit. Dann, eines Abends, saß ich im Wohnzimmer bei offenen Fenstern und hörte ein tiefes, langsames Geräusch, wie Reifen auf Schotter. Ich machte das Licht aus und ging zur Hintertür, doch als ich sie öffnete, verstummte das Geräusch bereits. Ich konnte nur einen alten Pickup sehen. Er war dunkel, ohne eingeschaltete Lichter, und fuhr den Schotterweg am hinteren Ende des Grundstücks entlang. Ich war neugieriger als ängstlich, aber ich folgte ihm nicht. Auf dem Land machen die Leute merkwürdige Dinge, und es war nicht mein Problem. Doch dann geschah es wieder. Nicht jede Nacht, aber oft genug, dass es mir auffiel. Mal spät, mal früh am Morgen, aber der Truck fuhr immer mit ausgeschalteten Lichtern. Einmal kam er gegen 2 Uhr morgens vorbei und hielt in der Nähe des hinteren Teils meines Grundstücks. Der Motor lief etwa 30 Sekunden weiter, bevor er weiterfuhr. Ich dachte daran, jemanden anzurufen, wusste aber nicht einmal wen. Es gab keine echte Adresse, nur eine ländliche Routennummer. Ich versuchte mir einzureden, dass es wahrscheinlich nichts war, nur jemand, der den Weg nutzte, um irgendwohin außerhalb des Netzes zu gelangen. Die meisten Nächte schlief ich nicht sehr gut, blieb aber trotzdem im Haus. Ich hatte keinen anderen Ort vorbereitet und die Miete war günstig. Also dachte ich, es würde vorbeigehen. Ich wollte nur in Ruhe gelassen werden. Nach einigen weiteren Nächten, in denen ich den Truck hörte, beschloss ich, den Weg selbst zu erkunden. Ich wartete bis kurz nach Sonnenuntergang, um nicht aufzufallen. Dann ging ich durch den Hinterhof auf den Schotterweg. Es war kälter, als ich erwartet hatte. Ich hatte eine Taschenlampe dabei, aber schaltete sie nicht ein. Ich wollte nicht, dass mich jemand sah, außer es wäre absolut notwendig. Der Weg machte mehrere sanfte Kurven, führte durch dichtere Baumgruppen und begann schließlich abzusteigen. Er schien länger, als ich beim ersten Mal gedacht hatte. Nach etwa 20 Minuten sah ich eine Lichtung voraus. Dort stand eine eingeschossige Hütte aus gealtertem Holz. Es waren keine Lichter an und sie wirkte alt, aber nicht verlassen. Ich näherte mich vorsichtig und blieb hinter einem Baum am Rand. Ich ging nah genug an eine Seite, um durch ein Fenster zu schauen, aber konnte drinnen nichts erkennen. Es war zu dunkel, selbst bei Mondlicht. Ich wollte die Taschenlampe nicht so nah benutzen, also beugte ich mich etwas weiter vor, um Bewegung zu erkennen. Dann hörte ich wieder Reifen auf Schotter. Ich sprang schnell zurück und duckte mich hinter den nächstgelegenen Baum. Das Geräusch kam aus der Richtung, aus der ich gekommen war. Ich blieb still und wartete. Ein paar Sekunden später sah ich den Truck. Es war derselbe wie zuvor. Er verlangsamte, als er sich der Hütte näherte, und hielt dann direkt am Wegesrand. Der Motor lief noch. Für einen Moment dachte ich, sie hätten mich vielleicht nicht gesehen. Aber ich blieb so still wie möglich. Dann hörte ich ein zweites Fahrzeug aus der entgegengesetzten Richtung kommen. Ich konnte es nicht sehen, hörte aber, wie es ebenfalls langsamer wurde. Ich wusste nicht, wie viele Leute dort waren, aber es mussten mindestens 2 sein. Ich duckte mich und schlich zwischen den Bäumen hindurch, ohne den Weg zurückzugehen, auf dem ich gekommen war. Ich schlug einen Seitenweg ein und hielt die Bäume zwischen mir und der Hütte. Ich bewegte mich vorsichtig und versuchte, keinen Lärm zu machen. Ich hatte nicht so große Angst, denn schlimmstenfalls hatte ich nur privaten Grund betreten, was kein schweres Verbrechen zu sein schien. Ich nahm an, dass eine einfache Entschuldigung wahrscheinlich ausreichen würde, falls sie mich erwischen würden. Doch dann, nach ein paar Minuten, hörte ich hinter mir einen Schrei. Ich verstand nicht, was gesagt wurde, doch dann folgte ein einzelner Schuss. Ich warf mich sofort zu Boden. Danach überprüfte ich meinen ganzen Körper, aber es hatte mich nichts getroffen. Weitere Schüsse fielen nicht, während ich auf dem Boden wartete, aber ich hörte entferntes Lachen. Ich begann zu kriechen und ging dann wieder, als ich sicher war, weit genug entfernt zu sein. Es dauerte lange, zurückzukehren, und ich kam am hinteren Ende des Gartens an, schweißgebadet und voller Erde. Ich ging hinein, verschloss alles und blieb den Rest der Nacht mit ausgeschalteten Lichtern wach. Ich erzählte zunächst niemandem davon, da ich keine Beweise hatte. Und alles klang seltsam, wenn ich versuchte, es laut zu erklären. Ich sagte einfach, dass der Ort nicht funktionierte und dass ich zurück in die Stadt gehen würde. Ich packte tagsüber und nahm die Hauptstraße beim Wegfahren. Ich schloss die Tür, ließ den Schlüssel im Briefkasten des Vermieters weiter hinten und blickte nie zurück. Auch sie stellten keine Fragen. Ich nahm an, dass sie vielleicht schon wussten, dass dort etwas Seltsames vor sich ging oder es ihnen einfach egal war. Zurück in der Stadt suchte ich erneut nach dem Gebiet, aber der Schotterweg war immer noch nicht auf den Karten zu finden. Auch gab es keine Aufzeichnungen über Gebäude oder Zufahrten hinter diesem Grundstück. Ich frage mich immer noch, was dieser Ort war. Ich weiß nicht, ob dort ständig jemand lebte oder nur nachts kam. Ich weiß nicht, was sie taten, aber ich weiß, dass sie nicht wollten, dass jemand zusah. Jetzt wohne ich in einer kleinen Wohnung im dritten Stock eines Gebäudes in der Nähe eines Supermarkts und einer Wäscherei. Ich höre ständig den Verkehr und es stört mich nicht. Tatsächlich ist es ziemlich angenehm und seitdem bin ich nicht mehr in den Wald zurückgekehrt. Ich bin in einer Vorstadtsiedlung aufgewachsen, etwa 30 Minuten von einer Großstadt entfernt. Mein Haus wurde in den 1960er Jahren gebaut und hatte einen unfertigen Keller mit einem separaten Eingang, der direkt nach draußen führte. Wir nutzten ihn hauptsächlich zur Aufbewahrung und dort befand sich etwas grundlegendes technisches Equipment. Das geschah, als ich 16 Jahre alt war. Meine Eltern hatten mich und meinen 12,5-jährigen Bruder eines Wochentagsabends alleine zu Hause gelassen. Es war keine große Sache, da ich alt genug war, um für ein paar Stunden auf uns aufzupassen. Ich war in meinem Zimmer im zweiten Stock, spielte an meinem Computer und versuchte, mich zum Hausaufgabenmachen zu zwingen. Nach und nach bemerkte ich einen seltsamen Geruch in meinem Zimmer. Es roch nach Zigaretten. Das war sehr ungewöhnlich, da niemand in meiner Familie rauchte. Ich hatte es ein paar Mal ausprobiert, mochte es aber nie, also wusste ich, dass der Geruch nicht von mir kam. Vielleicht bildete ich mir das ein, also versuchte ich es zu ignorieren. Mit der Zeit wurde der Geruch stärker und man konnte ihn nicht mehr leugnen. Ich stand von meinem Schreibtisch auf und blieb im Zimmer stehen, atmete langsam und konzentrierte mich auf den Geruch. Es bestand kein Zweifel, dass jemand rauchte, aber ich hatte keine Ahnung, woher es kam. Ich begann, durchs Haus zu gehen, um die Quelle des Geruchs zu finden, aber oben und im Erdgeschoss gab es nichts, was ihn erklären konnte. Dann fiel mir auf, dass nur noch ein Ort übrig war, der Keller. Ich ging leise zur Tür und öffnete sie. In diesem Moment bekam ich Angst. Langsam ging ich die steilen Betontreppen hinunter in den kalten, dunklen Keller. Als ich unten ankam, bemerkte ich, dass der Geruch intensiver geworden war. Ich schaltete das Licht ein und sah mich um. Aber es war nichts zu sehen. Der Ofen stand jedoch in einem separaten Raum, den ich noch überprüfen musste. Ich ging zu diesem Raum, der keine Tür hatte. Als ich um die Ecke bog, stand ein Mann mitten im Raum mit dem Rücken zur Wand. Er war durchschnittlich groß, etwas übergewichtig, trug ein graues ärmelloses T-Shirt, das in alte blaue Jeans gesteckt war. Ich wollte schreien, hielt mich aber zurück und stieß nur einen Quieklaut aus. Der Mann drehte sich um, sah mich an und zog dann ruhig an seiner Zigarette. Ich drehte mich um und rannte die Treppe hoch, schlug die Tür zu und hielt sie mit meinem ganzen Körper geschlossen. Nach ein paar Minuten bemerkte ich, dass niemand versuchte, die Tür zu öffnen, also beruhigte ich mich genug, um den Notruf zu wählen. Die Polizei kam, aber als sie eintrafen, war der Mann bereits weg. Bei der Durchsuchung des Hauses entdeckten die Beamten, dass das Schloss der Kellertür, die nach draußen führte, aufgebrochen worden war. Sie sagten, der Eindringling müsse ein Werkzeug benutzt haben, um sie zu öffnen. Ich wusste nicht einmal, dass es solche Dinge gab, und der Gedanke, dass er zurückkommen könnte, selbst wenn wir alle Türen verriegelten, war erschreckend. Wir haben nie erfahren, was dieser Mann wollte, denn er stahl nichts aus dem Haus. Beunruhigend war auch, dass er sich so wohl fühlte, dass er in unserem Haus eine Zigarette rauchte. Bis heute verstehe ich nicht, was dieser Mann dort unten tat. Nachdem mein Vater von dem Vorfall erfahren hatte, installierten wir ein Sicherheitssystem. Zum Glück hatten wir danach nie wieder einen solchen Vorfall. Dies geschah einige Jahre später, als ich mein erstes Haus kaufte. Es wurde von der Familie des Vorbesitzers verkauft, der verstorben war. Ich wusste nicht viel über ihn, nur dass er 80 Jahre alt war und an einem Herzinfarkt gestorben ist. Das Haus war ein altes eingeschossiges Backsteinhaus in einer anständigen Nachbarschaft. Obwohl deutlich vernachlässigt, war das Gebäude strukturell solide und die Fundamente gut. Also hielt ich es für ein sehr gutes Angebot. Das Haus war komplett möbliert, fast so wie der letzte Besitzer es hinterlassen hatte. Die Familie hatte zuerst alles Wertvolle mitgenommen, so dass das, was übrig blieb, im Wesentlichen Müll war. Die meisten Möbel waren alt und zu abgenutzt, um mir zu dienen, aber mit Hilfe meines Bruders beschloss ich, den Ort selbst zu reinigen, um Geld zu sparen. Wir begannen im Erdgeschoss. Es war eine ziemlich langweilige Arbeit. Wir brachten nur alte Möbel nach vorne, wo an der Einfahrt ein großer Müllcontainer stand. Wir füllten über 20 Müllsäcke mit verschiedenen Gegenständen. Nachdem das Erdgeschoss fertig war, gingen wir in den Keller, von dem ich wusste, dass er eine Herausforderung sein würde. Die Haufen an Gerümpel im Keller waren enorm. Ich hatte den größten verfügbaren Container gemietet, um alles zu entsorgen. Stunden monotone Arbeit, aber schließlich war der Keller fast leer. Als die Müllberge verschwunden waren, bemerkte ich etwas in der hintersten Ecke des unfertigen Kellers. Es sah aus wie eine kleine Tür. Es musste eine Art Zugang gewesen sein, von dem ich nichts wusste. Ich ging hin, drückte die Tür auf. Es war zu dunkel, um zu sehen, was sich dahinter befand. Also holte ich mein Handy und benutzte es als Taschenlampe, um hineinzuleuchten. Ich steckte meinen Kopf in die kleine Öffnung und schaute hinein. Überraschenderweise war nicht viel da. In der Mitte lag ein Haufen alter Kleidung, ähnlich wie ein Großteil des Mülls, den wir an diesem Tag gesehen hatten. Das Einzige, was noch war, war eine kleine Metallbox, die ich gerade noch greifen konnte. Ich nahm sie heraus. Sie war vorne mit einem kleinen Vorhängeschloss gesichert. Ich hätte sie zusammen mit dem Rest wegwerfen können, aber meine Neugier war zu groß. In meinem Werkzeugkasten hatte ich einen Drahtschneider, von dem ich dachte, dass er zum Aufbrechen des Vorhängeschlosses geeignet sei. Auch nahm ich ihn und schnitt das Schloss auf. Ich öffnete die Box und sah hinein. Was ich sah, jagte mir jahrelang Albträume ein. In der Box lag eine mumifizierte menschliche Hand mit einem Diamantring an einem Finger. Ich ließ die Box erschrocken fallen und rannte die Treppe hoch, um meinen Bruder zu holen. Wir riefen sofort die Polizei. Sie kamen innerhalb weniger Minuten, und als ich mich beruhigt hatte, fragte ich mich, ob die Hand überhaupt echt war. Die Beamten bestätigten jedoch meine schlimmsten Befürchtungen. Die Hand war echt. Ich verfolgte die Geschichte später in den Nachrichten, und es stellte sich heraus, dass die Hand der Frau des Mannes gehörte, die vor Jahren verschwunden war und nie gefunden wurde. Da es schon so lange her war und der Mann bereits tot war, konnten die Ermittler nicht alle Details des Verbrechens aufklären und der Rest des Körpers wurde nie gefunden. Obwohl es nicht bewiesen werden kann, gibt es kaum Zweifel, dass der Vorbesitzer tatsächlich ein Mörder war. So schwer es für mich war, das zu begreifen, war es noch härter für die Familie des Vorbesitzers. Sie hatten absolut keine Ahnung, was für ein Monster er war, und das muss unglaublich schwer zu verarbeiten gewesen sein. Ich kaufte Anfang des letzten Frühlings ein neues Haus. Es war ein einstöckiges Ranchhaus mit verblassten grünen Zierleisten, rissigen Betonstufen und einem wirklich verwahrlosten Garten. Der Preis war angemessen und ich dachte, ich könnte die Reparaturen zusammen mit meinem Bruder, der Zimmermann ist, erledigen. Ich war auch nicht neu in solchen Dingen. Ich hatte bereits 2 Häuser repariert, verkauft und weitergemacht. Dieses hier schien mir ein gutes Projekt zu sein. Und außerdem dachte ich, ich könnte dort wohnen. Der Hinterhof war ein Chaos. Das Gras reichte mir bis zu den Knien, alte Holzplatten lehnten an dem Zaun, verrostete Werkzeuge ragten aus der Erde, als wären sie dort vergraben worden. Der Zaun auf der linken Seite war umgefallen, auf der rechten Seite war gar nichts. Ich wollte alles aufräumen, den Hof ebnen und einen neuen Zaun rund um das Grundstück bauen. Ich hatte einen Hund bei meiner Ex und wollte ihn schließlich mitnehmen. Ein paar Tage nach meinem Einzug begann ich, den Müll wegzuräumen und das unordentlichste Unkraut zu schneiden. Dabei traf ich einen der Nachbarn, einen älteren Mann namens Dennis. Er lehnte am Kettengliedzaun zwischen unseren Grundstücken, rauchte und beobachtete mich bei der Arbeit. Er fragte nach meinen Plänen und als ich ihm sagte, dass ich den Zaun um das ganze Grundstück bauen wollte, verfinsterte sich sein Gesicht ein wenig. Er deutete auf eine Eiche in der hinteren Ecke und sagte: »Ich würde vorsichtig sein, wenn ich du wäre und hinter diesen Baum ginge.« Ich sah mir den Baum an, Er schien nichts Besonderes zu sein, also fragte ich, warum. Er sagte, dass der hintere Bereich seit Jahren Streitpunkt sei. Ich fragte, wer früher Eigentümer gewesen sei, aber er schien es nicht zu wissen. Dann warf er seine Zigarette weg und ging. Ich dachte, er dramatisiere nur, weil die Grundstücksgrenzen im Plan klar waren und das Eigentum rechtlich mir gehörte. Ich wollte keinen Streit anfangen, aber auch nicht jemand sein, der sich in seinem eigenen Garten einschüchtern lässt. Ich markierte die Grenzen nach dem Plan und begann am folgenden Wochenende die Pfosten zu graben. Einige Nachbarn schauten von ihren Hinterveranden zu, aber niemand sagte etwas. Es dauerte etwa 10 Tage, die Arbeit abzuschließen. Dann setzte ich die behandelten Pfosten und die Querbalken und begann mit den Brettern. Ich war jeden Nachmittag nach der Arbeit dort. Das Wetter hielt sich gut und die Arbeit ging schneller voran als erwartet. Als ich fertig war, sah der Zaun sauber und stabil aus. Ich war stolz auf ihn. Ein paar Wochen passierte nichts. Der Hof sah besser aus und ich begann, Gras an den Rändern zu säen. Ich begann sogar, Ideen für eine kleine Terrasse zu skizzieren. Dann eines Morgens ging ich nach draußen und fand einen Teil des Zauns eingetreten. 3 Bretter waren gebrochen und einer der Querbalken war vollständig zerbrochen. Ich dachte, vielleicht sei ein Hirsch dagegen gelaufen, aber der Querbalken war niedrig und es waren Stiefelspuren im Boden zu sehen. Ich rief die Polizei, erstattete Bericht und reparierte ihn noch am selben Nachmittag mit 9 Brettern. 2 Nächte später passierte dasselbe wieder. Diesmal war ein anderer Abschnitt betroffen, aber der Schaden war ähnlich, also hörte ich auf zu glauben, dass es Zufall war. Ich kaufte eine Überwachungskamera im Baumarkt und montierte sie an einem der Pfosten. In der ersten Nacht zeichnete sie nichts auf, aber in der nächsten Nacht warf jemand einen Ziegel auf das Objektiv und zerstörte die Kamera. Ich ersetzte die Kamera und montierte sie höher am Pfosten. Außerdem begann ich, morgens den Briefkasten zu überprüfen, und da fing ich an, die Zettel zu finden. Sie waren nicht handgeschrieben, jemand hatte sie getippt. Es waren nur zufällige Drohungen und beleidigende Worte, also wusste ich, dass jemand versuchte, mich einzuschüchtern. Ich brachte sie zur Polizeistation, aber sie nahmen es nicht besonders ernst. Sie sagten, ich solle weiterhin berichten und versuchten, Aufnahmen von der Person zu bekommen, die den Zaun beschädigte. Ein paar Tage später fügte ich weitere Kameras hinzu. Ich lieh mir 2 von einem Freund und richtete sie auf die hinteren Ecken des Hofs. Außerdem installierte ich Bewegungsmelderlichter. Für einige Nächte beruhigte sich alles. Ich dachte, vielleicht hätte sich der Täter erschreckt, aber dann fand ich eine Stolperfalle. Es war früh, gegen 6 Uhr morgens. Ich ging wie immer mit einem Kaffee durch den Hof und bemerkte sie kaum. Eine Angelschnur war niedrig über den Weg gespannt, nahe dem hinteren Zaun, befestigt zwischen 2 Holzpflöcken. Ich blieb kurz davor stehen, und wäre ich schneller gegangen, hätte ich mich verfangen und schwer gestürzt. Ich schnitt die Schnur ab, steckte sie in eine Plastiktüte und rief wieder die Polizei. Sie kamen, machten Fotos und sagten, dass sie ohne Identifizierung der Person nicht viel tun könnten. Aus irgendeinem Grund hatte die Kamera, die darauf gerichtet war, nichts aufgezeichnet. Vielleicht funktionierten die Bewegungsmelder in der Dunkelheit nicht. Ich begann, mehr im Viertel nachzufragen, aber die meisten wollten nicht reden. Einige gaben vage Antworten, aber niemand nannte jemanden. Dennis war der Einzige, der bereit zu sein schien, etwas zu sagen. Er sagte, »Ich hab dir gesagt, dass du nicht hinter diesen Baum gehen sollst.« Ich fragte erneut, was er meinte, und schließlich erklärte er mir, dass es vor 30 Jahren Streit zwischen dem Besitzer meines Hauses und der Familie des Hintergrundstücks gegeben habe. In derselben Woche suchte ich die Geschichte des Grundstücks und überprüfte die alten Aufzeichnungen auf der Seite des Kreisgutachters. Vor etwa 25 Jahren gab es eine Klage. Es schien, dass mein Grundstück und das dahinter früher Teil desselben Anwesens waren. Der Mann, der mir das Haus verkauft hatte, gewann den Fall und behielt den hinteren Teil, einschließlich der Baumreihe und des heutigen Zaunbereichs. Aber anscheinend waren nicht alle mit diesem Ergebnis einverstanden. Ich engagierte einen lokalen Anwalt, nur um sicherzugehen, dass alles in Ordnung war. Er bestätigte, dass die Grundstücksgrenzen solide seien und sagte, dass der Fall schon lange abgeschlossen sei. Das hinderte mich nicht daran, ein besseres Kamerasystem zu kaufen und es am Haus zu montieren. Ich installierte auch ein Vorhängeschloss an der Tür und ließ nachts ein Licht im Hinterhof brennen. Es gab keine weiteren Stolperfallen, aber alle paar Nächte legte jemand wieder einen Zettel in den Briefkasten. Immer getippt und kurz. Einer sagte, du gehörst hier nicht hin. Ein anderer sagte einfach: Letzte Warnung. Die Polizei konnte immer noch nichts tun, obwohl ich mir ziemlich sicher war, wer es war. Ich begann, die Zettel in einer Schublade aufzubewahren, falls sie schließlich handeln würden. 2 Wochen später erwischte ich jemanden auf der Kamera gegen 2 Uhr morgens. Ein Mann mit Jacke und Mütze schlich am hinteren Zaun entlang, ging dann seitlich vorbei und legte einen Zettel in den Briefkasten, bevor er verschwand. Die Bilder waren nicht klar genug, um ihn eindeutig zu identifizieren, aber ich druckte das Foto aus und zeigte es dem Beamten, der meinen Fall bearbeitete. Er sagte: Du hast etwas, aber solange er nicht wieder auf dein Grundstück kommt und wir ihn auf frischer Tat erwischen, können wir nicht viel tun. Ich wollte nicht wegziehen, da ich Zeit und Geld investiert hatte, aber ich wollte auch nicht in einem Haus leben, in dem ständig jemand gegen mich war. Ich behielt die Kameras und blieb wachsam, aber danach eskalierte nichts mehr. Schließlich hörten die Zettel aufzukommen, aber der letzte lautete: Das ist noch nicht vorbei. Das war vor 6 Monaten. Als ich 23 Jahre alt wurde, warfen mich meine Eltern aus dem Haus, also begann ich nach einem eigenen Platz zum Leben zu suchen. Ich hatte einen festen Job bei einem Logistikunternehmen, der besser bezahlt wurde als die meisten Einstiegsstellen. Also konnte ich mir etwas Anständiges leisten. Ich wollte etwas Kleines, aber Privates, mit genug Platz zum Entspannen und vielleicht sogar einem Garten. Nach ein paar Monaten, in denen ich Mietanzeigen durchgesehen und an Wochenenden Viertel besichtigt hatte, fand ich ein Haus etwa 30 Minuten von meiner Arbeit entfernt. Es war ein kleines zweistöckiges Haus mit beiger Verkleidung, einem eingezäunten Hinterhof und einer separaten Garage. Es war weder neu noch luxuriös, aber es lag in meinem Budget und schien zumindest von außen gut gepflegt zu sein. Der Besitzer war ein ruhiger Mann um die 50, der sich mit mir dort traf, um mir das Haus zu zeigen. Er führte mich durch die Zimmer und erzählte mir etwas über das Haus. Er wies auf ein paar Details hin, wie ein altes Thermostat und eine leicht schiefe Schranktür, aber das war im Grunde alles. Ich beschloss, es sofort zu nehmen, und da ich das Geld bereit hatte, gab er mir die Schlüssel ohne viel Gespräch. Er erwähnte nichts über den Keller, aber zu diesem Zeitpunkt schenkte ich dem keine Bedeutung. Ich unterschrieb den Mietvertrag für ein Jahr und plante den Umzug für das folgende Wochenende. Am Umzugstag mietete ich einen kleinen Transporter und packte die wenigen Sachen ein, die ich besaß. Es war hauptsächlich Kleidung, etwas Küchenutensilien, ein Schreibtisch, eine Matratze und einige Plastikboxen. Außerdem hatte ich ein paar Regale, aber noch kein Sofa oder Esstisch. Das wollte ich nach und nach besorgen. Ich kam gegen 10 Uhr morgens im Haus an. Die Nachbarschaft war ruhig, mit überwiegend alten Häusern und einigen Kindern, die auf der Straße Fahrrad fuhren. Den Großteil des Tages verbrachte ich damit, die Sachen ins Haus zu tragen, Möbel zusammenzubauen und zu entscheiden, wo alles stehen sollte. Am Nachmittag war mein Schlafzimmer bereits eingerichtet. Die Matratze lag auf dem Boden, meine Kleidung war im Schrank verstaut und fast alle Boxen ausgepackt. Die Küche war funktional, obwohl die Schränke etwas abgenutzt waren, und das Badezimmer brauchte etwas Reinigung, war aber nicht unangenehm. Nachdem ich fast alles Obergeschoss erledigt hatte, schaute ich mir den Keller an. Die Treppe knarrte beim Hinuntergehen und es roch leicht nach feuchtem Beton. Der Lichtschalter befand sich oben an der Treppe und die einzige Glühbirne spendete kaum Licht. Der Keller war unfertig, mit Betonboden und freiliegenden Rohrleitungen. Entlang einer Wand stapelten sich Kartons, einige Möbel waren kaputt und eine alte Teppichrolle lag in einer Ecke. Es schien eine Mischung aus Dingen zu sein, die schon seit Jahren dort lagen. Ich war mir nicht sicher, ob sie dem Besitzer gehörten oder von früheren Mietern stammten. Er hatte nichts gesagt und keine der Boxen hatte Beschriftungen. Ich wollte nicht in den Sachen anderer Leute wühlen, also ignorierte ich sie einfach. Der Wasserboiler und der Sicherungskasten waren dort. Also dachte ich würde nur runtergehen, wenn es nötig wäre. In dieser Nacht wärmte ich eine Tiefkühlpizza auf, sah etwas Fernsehen auf meinem Laptop und ging gegen 22 Uhr ins Bett. Es war seltsam, an einem neuen Ort zu schlafen, aber ich war müde. Das Zimmer war ruhig, abgesehen von einem leisen Summen des Kühlschranks unten. Ich freute mich, meinen eigenen Raum zu haben und fühlte, dass es ein Schritt nach vorne war. Ein paar Tage nach meinem Einzug ging ich wieder in den Keller, um den Sicherungskasten zu überprüfen. Eine Steckdose im Obergeschoss funktionierte nicht, und ich dachte, vielleicht sei eine Sicherung durchgebrannt. Während ich dort war, sah ich mich ein wenig um. Ich bemerkte, dass eine der großen Boxen teilweise offen war. Sie schien alte, staubige Bücher zu enthalten. Einige waren zerrissen und eines hatte anscheinend Wasserschäden. Ich berührte nichts, schaute nur ein paar Minuten und beschloss, dass es mir egal war, solange es nicht im Weg war. Gerade als ich wieder hinaufgehen wollte, hörte ich ein lautes Türenschlagen. Es klang, als hätte sich eine Tür oben heftig geschlossen. Ich hielt auf der Treppe inne und hörte zu. Zuerst dachte ich, es sei die Haustür und jemand sei eingedrungen. Doch als ich oben ankam und mich umsah, war alles normal. Die Haustür war geschlossen und verschlossen, ebenso die Hintertür. Ich überprüfte alle Zimmer, auch die Schränke, aber nichts schien falsch zu sein. Vielleicht war ein Fenster offen gewesen und der Wind hatte die Tür zugeschlagen. Trotzdem verschloss ich alles erneut und kontrollierte noch einmal die Fenster. In dieser Nacht ging ich wieder gegen 22 Uhr ins Bett. Eine Weile war alles ruhig und ein kleiner Ventilator in einer Ecke half mir beim Einschlafen. Irgendwann in der Nacht, vielleicht um 2 oder 3 Uhr, wachte ich ohne ersichtlichen Grund auf. Der Ventilator lief weiter, es war dunkel, nur etwas Licht vom Straßenlaterne draußen fiel herein. Dann hörte ich den Boden knarren und wusste, dass jemand direkt vor meinem Zimmer stand. Ich schaute hin und sah eine Person an der Tür. Dank des Lichts durch das Fenster konnte ich genug erkennen. Die Person war nicht sehr groß und hatte, soweit ich sehen konnte, nichts in den Händen. Ich konnte nur einen Teil des Gesichts erkennen, hauptsächlich die Augen, und sie starrte mich direkt an. Wir hatten Blickkontakt für eine oder zwei Sekunden, dann machte die Person einen Schritt zurück, sagte nichts, drehte sich um und rannte. Ich hörte das Türen schlagen und schnelle Schritte die Treppe hinunter. Sekunden später hörte ich, wie die Hintertür heftig aufschlug, gegen die Wand schlug und dann zuging. Ich setzte mich auf, immer noch auf die Tür starrend. Ich bewegte mich einige Sekunden lang nicht, unsicher, ob die Person noch im Haus war. Schließlich stand ich auf, nahm mein Telefon und rief die Polizei. Etwa 15 Minuten später kam sie. Bis dahin hatte ich bereits alle Lichter eingeschaltet und wartete auf der Veranda. Zwei Beamte gingen ins Haus und durchsuchten alles. Sie fanden niemanden, was mich nicht überraschte, da ich mir ziemlich sicher war, dass die Person weg war. Es gab keine Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens, wahrscheinlich weil die Hintertür unverschlossen gewesen war oder die Person vielleicht schon drinnen war, bevor ich abgeschlossen hatte. Einer der Beamten fragte, ob ich eine Anzeige erstatten wollte, und ich sagte ja. Ich erzählte alles, was ich gesehen hatte, und sie machten eine Notiz. Nachdem sie gegangen waren, blieb ich die ganze Nacht im Wohnzimmer mit eingeschaltetem Licht wach. Ich schlief nicht mehr ein. Am nächsten Tag rief ich den Besitzer an. Er schien nicht überrascht, als ich ihm erzählte, was passiert war. Er seufzte und sagte, dass der vorherige Mieter ebenfalls von einigen Einbrüchen berichtet hatte. Offenbar war jemand durch das Kellerfenster oder die Hintertür eingestiegen. Er sagte, er habe ein neues Schloss anbringen wollen, aber nie gemacht. Ich erwartete keine große Entschuldigung, aber seine Art zu sprechen ließ mich spüren, dass es ihm egal war. Ich begann mehr über den Keller und den ganzen alten Müll dort nachzudenken. Ich fragte mich, ob es einfach verlassene Sachen waren oder ob tatsächlich jemand in diesem Raum gelebt hatte, bevor ich einzog. In den folgenden Wochen schlief ich kaum. Ich kontrollierte jede Nacht mehrmals Türen und Fenster. Ich konnte mich nach dem Erlebten in diesem Haus nicht entspannen. Ich begann mit eingeschaltetem Licht zu schlafen und hielt einen Hammer neben meinem Bett, für alle Fälle. Am Ende des zweiten Monats hielt ich es nicht mehr aus. Ich sagte dem Besitzer, dass ich den Vertrag brechen und vorzeitig ausziehen würde. Er widersprach nicht, wahrscheinlich weil es ihm ohnehin egal war. Ich fand eine kleine Wohnung in einem anderen Viertel. Sie war nicht so schön und hatte keinen Garten, aber ich fühlte mich dort sicherer. Als ich 20 Jahre alt war, zog ich aus dem Haus meiner Eltern in meine erste Wohnung. Eigentlich wollte ich nicht wegziehen, aber mein Stiefvater traf die Entscheidung. Mit seiner Hilfe fand ich eine Unterkunft. Es war nur eine billige Kellerwohnung. Sie befand sich in einem kleinen Einfamilienhaus, das in drei Mietwohnungen umgewandelt worden war, eine oben und zwei im Keller. Die Kellerwohnungen teilten sich eine schmale Treppe hinten und unten angekommen standen zwei Türen sich gegenüber. Meine war die linke. Der Raum war klein, aber ich hatte nicht viele Sachen, also reichte es. Ich hatte ein Secondhand-Futon, ein paar Plastikboxen mit Kleidung und einen Klapptisch, den ich als Schreibtisch benutzte. Anfangs hatte ich nicht einmal Vorhänge, nur ein Handtuch, das über das kleine Fenster gehängt war. Meine erste Nacht dort war ruhig, bis kurz nach 5 Uhr morgens, als ich Klopfen an meiner Tür hörte, das mich aufweckte. Zuerst dachte ich, es sei Teil eines Traums, aber es passierte wieder. Ich versuchte es zu ignorieren, aber es hörte nicht auf. Ich stand auf und öffnete die Tür, und da stand ein Mann. Er schien etwa 40 Jahre alt zu sein, trug einen Kapuzenpullover und Jogginghosen und sagte, er sei mein Nachbar auf der anderen Seite des Flurs. Er sagte etwas wie: »Hallo, ich wollte mich nur vorstellen. Ich habe gesehen, wie du gestern eingezogen bist.« Ich antwortete: »Danke, aber ich versuche zu schlafen«, und schloss die Tür. Ich war nicht unhöflich, aber auch nicht übermäßig freundlich. Ich war müde und musste in ein paar Stunden arbeiten. Er schien sich nicht zu ärgern, und ich nahm an, dass das alles war. In den nächsten Tagen geschah nicht viel. Ich arbeitete viel und sah ihn kaum. Ich nahm an, dass er einfach für sich blieb, was mir recht war. Die Wände waren dünn, aber ich hörte nicht viel aus seiner Wohnung. Manchmal hörte ich ihn die Treppe hochkommen oder die Tür schließen. Das war alles. Das Gebäude selbst war etwas heruntergekommen. Der Keller roch nach Feuchtigkeit und war immer kalt. Die Waschküche funktionierte mit Münzen und befand sich am Ende des Flurs in einem separaten Raum. An der Decke der Treppe flackerte manchmal eine Lampe. Meine Wohnung hatte Fliesenboden und Sockelheizungen, die kaum funktionierten. Deshalb trug ich selbst Anfang Herbst Jogginghose und Kapuzenpullover überall in der Wohnung. Es störte mich nicht, denn es war schön, meinen eigenen Raum zu haben, auch wenn er klein war. Ich sprach in der ersten Woche ein paar Mal mit meinen Eltern. Sie boten an, mir beim Einrichten zu helfen, aber ich sagte, dass ich es alleine regeln würde. Ich wollte nicht mehr von ihnen abhängig sein als nötig. Ich arbeitete Teilzeit in einem Lager, das gut bezahlte, und nahm Schichten, wann immer es ging. Ich hatte damals nicht viel Sozialleben, nur ein paar Freunde, mit denen ich ab und zu Nachrichten austauschte. Die meisten Abende kam ich einfach nach Hause, aß etwas Einfaches und ging früh ins Bett. An den Nachbarn, der an jenem ersten Morgen geklopft hatte, dachte ich nicht weiter, denn ich nahm an, er wollte nur höflich sein. Ein bisschen seltsam vielleicht, so früh zu kommen, aber vielleicht arbeitete er nachts oder so. Ich erkannte damals nicht, dass dieses erste Klopfen eine Warnung war. Ich sah es einfach nicht so. Ein paar Tage nach meinem Einzug hatte ich ein paar freie Tage. In der Woche zuvor hatte ich so viele Schichten genommen, dass ich Überstunden hatte. Ich nutzte die Zeit, um zu schlafen, Wäsche zu waschen und einfach zu Hause zu bleiben. Es war das erste Mal, dass ich mich seit dem Umzug wirklich entspannen konnte. Schließlich kaufte ich ein richtiges Kissen, eine Lampe und eine billige Mikrowelle in einem Secondhand-Laden. Ich begann auch, mich mit dem Busfahrplan vertraut zu machen und herauszufinden, wo ich Lebensmittel kaufen konnte, ohne schwere Taschen weit tragen zu müssen. Eines Nachmittags ging ich mit einem Freund einen Kaffee trinken. Wir unterhielten uns eine Weile und dann kehrte ich bei Einbruch der Dunkelheit nach Hause zurück. Als ich die Treppe hinunterging, sah ich meinen Nachbarn vor seiner Tür stehen. Er tat nichts, er stand einfach am Fuß der Treppe, als würde er auf etwas warten. Als ich die letzten Stufen erreichte, bewegte er sich ein wenig und sagte: »Hallo.« Ich grüßte zurück, ging aber weiter. Er sagte nichts mehr, aber es kam mir seltsam vor. Er öffnete seine Tür nicht und ging auch nicht weg. Er war einfach da. In den folgenden Tagen tauchte er immer öfter auf. Manchmal klopfte er an meine Tür und sagte, er wolle nur reden. Manchmal kam ich nach Hause und er war schon da, lehnte an der Wand oder saß auf den Stufen. Dann begann er, persönliche Fragen zu stellen, wie meine Arbeitszeiten, ob ich einen Freund habe, ob meine Eltern in der Nähe wohnen. Einmal fragte er, wie es meiner Freundin gehe, obwohl ich nie erwähnt hatte, dass jemand zu mir nach Hause kam. Das ließ mich innehalten, aber ich sagte nichts. Ich murmelte nur etwas und ging hinein. Ein anderes Mal, als ich vom Laden zurückkam, sagte er, »Ich dachte nicht, dass du zu Hause bist. Heute bist du erst fast mittags gegangen, oder?« Ich hatte ihn an diesem Morgen nicht gesehen, auch wusste ich nicht, wie er das wissen konnte. Meine Vorhänge waren immer noch nur das Handtuch, also könnte er durch das Fenster gesehen haben, aber die Vorstellung gefiel mir nicht. Ich hörte auf zu antworten als er nach der dritten oder vierten Woche an die Tür klopfte. Manchmal hörte ich ihn draußen, wartete eine Minute, bevor er ging. Eines Nachts klopfte er wieder und sagte: »Hallo, ich wollte nur reden. Alles in Ordnung?« Ich antwortete nicht. Nach ein paar Minuten ging er, aber ich hörte ihn über eine Stunde lang draußen vor seiner Tür bewegen. Ich erzählte einer Freundin davon und sie riet mir, mit dem Vermieter zu sprechen. Ich überlegte es, war mir aber nicht sicher, was ich sagen sollte, denn technisch hatte er nichts falsch gemacht. Dennoch begann es, mich zu belasten. Ich fühlte mich in meinem eigenen Zuhause nicht mehr entspannt. Ich ließ den Badezimmerlüfter laufen, um den Geräuschpegel im Flur zu übertönen, und schlief mit meinem Handy in der Nähe, um im Notfall Hilfe rufen zu können. Es fühlte sich dumm an, so wachsam zu sein, aber etwas an ihm wirkte falsch. Nicht wütend oder bedrohlich, einfach falsch auf eine Weise, die ich nicht erklären konnte. Schließlich sagte ich ihm, er solle mich in Ruhe lassen. Es geschah, nachdem er eines Abends um 22 Uhr an meine Tür geklopft hatte und fragte, ob ich Zeit verbringen wolle. Ich öffnete die Tür nur einen Spalt, um ihm zu sagen, dass ich nicht interessiert sei und die ständigen Klopfer nicht schätze. Er sagte: »Okay, klar.« Dann ging er zurück zu seiner Tür, ohne etwas weiter zu sagen. Danach beruhigte sich die Lage für eine Weile und ich sah ihn ein paar Wochen lang kaum. Ich hoffte, dass er auftauchen oder etwas sagen würde, aber er blieb still. Ich sagte mir, dass er vielleicht die Botschaft verstanden hatte und sein Leben weiterführte. Ich fühlte mich immer noch nicht völlig sicher, aber ich versuchte, es zu ignorieren und zur Normalität zurückzukehren. Eines Nachts wachte ich gegen 3 Uhr morgens auf. Zuerst wusste ich nicht warum, es war kein Geräusch zu hören. Ich öffnete einfach die Augen und hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Ich drehte meinen Kopf und sah jemanden direkt in meiner Tür stehen. Ich erstarrte einen Moment, bevor ich erkannte, dass es er war. Er stand etwa 60 Zentimeter innerhalb des Eingangs und bewegte sich nicht. Ich schrie so laut ich konnte: »Raus hier!« Dann drehte er sich um und rannte hinaus, die Tür hinter sich schließend. Ich stand auf, schloss die Tür ab und rief die Polizei. Als sie eintrafen, erklärte ich, was passiert war. Sie überprüften die Tür und das Schloss war nicht beschädigt. Sie fragten, ob ich es vielleicht unverschlossen gelassen hatte, aber ich war mir ziemlich sicher, dass nicht. Ich wusste nie genau, aber ich denke, er hatte wahrscheinlich die ganze Zeit einen Ersatzschlüssel. Trotzdem konnten sie ohne Einbruchnachweis nicht viel tun. Sie sagten, ich solle erneut anrufen, falls etwas passierte. Danach blieb ich wach, das Licht an und hatte ein Küchenmesser griffbereit. Am nächsten Morgen rief ich meinen Vermieter an und kündigte die Wohnung. Er stellte keine großen Fragen, sagte nur, dass es in Ordnung sei und erinnerte mich an die Umzugsmodalitäten. Ein paar Wochen später fand ich mit einem Freund eine neue Wohnung und zog so schnell wie möglich aus. Ich habe den Typen seit jener Nacht nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob er ausgezogen ist oder einfach still blieb, nachdem ich gegangen war. Ich wollte es nicht wissen. Ich bin nicht einmal mehr an diesem Haus vorbeigefahren.